The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue sommerliche Woche. Heute ist Montag, der 7. Juli.
Tonight, on the heels of President Trump signing his massive domestic policy bill into law, his former close ally, Elon Musk, announcing the formation of a new political party.
Elon Musk macht ernst, sagt er zumindest. Ausgerechnet er, der als reichster Mann der Welt, der Top-Spender von Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf war, ich glaube 250 Millionen hat er investiert, geht jetzt auf Konfrontation zu ihm. Wieder setzt er sein eigenes Geld, diesmal aber nicht auf, sondern gegen Trump. Grund für diese erloschene Männerfreundschaft ist das, was der Präsident das eine große, schöne Gesetz nennt, das er gerade verabschiedet hat.
To secure our borders, turbocharge our economy and bring back the American dream. That's what's happening too. It's met with tremendous approval and reception. And I said, let's make it one big, beautiful bill.
Das ist ein Steuer- und Ausgabengesetz. Steuern im Umfang von, festhalten, 4,5 Billionen Dollar werden erlassen. Auf Trinkgelder und Überstunden werden sie ganz gestrichen. Milliarden für die Verteidigung werden freigegeben und der Golden Dome, also ein Raketenabwehrschirm über den USA, wird mit 25 Milliarden ausgestattet. Und. Für Elon Musk ist das Ganze ein Schuldeninferno. Er hat sich schon vor Monaten, und zwar bei CBS, kritisch darüber geäußert. Er ist enttäuscht über die Schuldenmacherei.
You know, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly.
Tja, und jetzt will der Elon Musk deshalb eine eigene Partei gründen, die America Party, wie er sie nennt, die werde den Bürgern, Zitat, die Freiheit zurückgeben, sagt Musk. Wenn das Land durch Verschwendung und auch Bestechung in den Bankrott getrieben werde, dann, Zitat, leben wir doch in einem Einparteiensystem, nicht in einer Demokratie. Naja, Musk selbst ist sprunghaft bis wirr, aber es gibt doch ein paar Gründe, warum diese Musk-Partei zumindest Chancen hat und sei es die Chance, wahrgenommen zu werden. Erstens, diese Trump'sche Schuldenorgie, die verrät den fiskalischen Konservatismus, und zwar den beider Parteien in den USA. Laut US-Rechnungshof werden in der nächsten Dekade 3 Billionen Dollar neue Schulden nur durch dieses Gesetz verursacht. Vor allem eben durch die Steuersenkung. Dagegen sind sehr, sehr viele. Man kann auch sagen, alle sind dagegen, alle, die rechnen können. Zweitens, Trumps wütende Zollpolitik ist Populismus pur. Ökonomisch, aber eben Nonsens. Ökonomen erwarten steigende Inflation, Inflationsdruck auf jeden Fall. Denn die höheren Zölle, tja, die zahlt wer eigentlich? Genau, am Ende der Konsument. Und einen dritten Grund gibt es auch. Elon Musk hat Geld, das er einsetzen kann in einer solchen Auseinandersetzung. Laut Forbes 400 Milliarden Dollar Vermögen, das sollte reichen, um politisch einen Aufschlag zu machen, der dann auch bei den Midterms, also den Halbzeitwahlen im kommenden Jahr, zu spüren sein dürfte. Wenn die America Party nur eine Handvoll Sitze im Kongress holt oder vielleicht den einen oder anderen Senator, dann, tja, dann ist der Donald Trump auf einmal ohne Mehrheit, denn das Haus ist im Moment gespalten. Er hat nur diese knappe Mehrheit, manchmal nur dank des Vizepräsidenten. Also Musk greift an der schwachen Stelle ein. Und wie weich diese Stelle von Trump und wie stark die Chancen von Musk sind, das bespreche ich jetzt am besten mal mit Julius Vandela. Er ist Politikberater, hat unter Obama zweimal Wahlkampf gemacht, 2008 und 2012. Und er hostet hier bei uns bei The Pioneer das White House Briefing mit Chelsea Speaker. Und dann sagen wir doch ganz artig einen schönen guten Morgen, Julius.
Guten Morgen, Gabor.
Sag mal, meint Elon Musk das wirklich ernst und ist das nicht ziemlich kompliziert, so eine neue Partei in den USA in den Start zu bringen?
Du sagst, es ist nicht nur kompliziert, es ist auch unfassbar teuer. Aber ich glaube schon, dass es ernst meint, zumindest insofern ernst meint, als dass er ordentlich Druck auf Donald Trump aufbauen will.
Druck aufbauen oder wirklich auch eigene Kandidaten an den Start bringen? Hat er denn Menschen, die hinter ihm stehen eigentlich?
Auf jeden Fall Follower, wenn man sich nur die Umfrage anschaut, die er auf X, auf seiner eigenen Plattform lanciert hat. Dort hat man ganz klar gesehen, da gibt es genügend Leute, die ihn unterstützen wollen. Ob sich das jetzt allerdings auch in politisches Kapital und auch politische Macht übersetzt, ich glaube, da will ich ein großes Fragezeichen dahinter machen.
Wie würdest du denn angenommen, er schafft das? Und er braucht ja dann auch Kongressabgeordnete und Senatoren, Kandidaten mal wenigstens. Aber wie schätzt du die Chancen dann tatsächlich ein, wenn es nicht eine Umfrage nur auf X ist?
Der Prozess ist äußerst langwierig und auch heikel. Man muss natürlich in jedem der 50 Bundesstaaten erstmal auf die Ballot, auf den Stimmzettel kommen. Dafür braucht es Petitionen und eben auch ein sogenanntes Ground Game, also im Endeffekt Freiwillige, die diese Petitionsunterschriften einsammeln. Ich glaube, das würde man mit Geld hinbekommen. Aber wie gesagt, er muss natürlich auch eben die Kandidatinnen und Kandidaten rekrutieren. Selber kann er ja nicht antreten, weil er eben auch nicht in den Vereinigten Staaten geboren ist.
Aber ich verstehe Elon Musk so, dass es gar nicht um die Präsidentschaftswahlen geht, die ja erst in 4 Jahren sind, sondern um die Midterm. Also um die Sitze im Senat und auf Capitol Hill bei den Repräsentanten. Also kann es nicht sein, dass er nur darauf zielt und da die weiche Stelle sucht sozusagen, weil die Mehrheit für Trump da eben so fragil ist?
Gabo, ich teile genau diese Einschätzung. Donald Trump hat mit der Big Beautiful Bill natürlich Elon Musk immens geschadet und vor allem eben auch seinem wirtschaftlichen Interesse. Warum? Weil er die ganzen Subsidies, also die Subventionen für die E-Mobilität und Tesla natürlich auch entzogen hat. Und ich glaube, Elon Musk versucht sich jetzt seine Macht wieder zurückerobern. Und jetzt geht er hin und sagt, ich forme diese Trittpartei, denn so kann er natürlich auch einige Senatsabgeordnete oder eben auch Kongressabgeordnete unterstützen, die möglicherweise jetzt dann eben auch Donald Trump die Macht entziehen.
Und muss er dafür wirklich eine Parteiorganisation aufbauen oder kann er nicht bei den Midterms so selektiv vorgehen, wie man das hier machen kann, um Trump weh zu tun, aber ohne gleichzeitig gleich sich als der Gegenspieler aufzubauen?
Das könnte man genauso machen. Das heißt, eine Super PAC, eine Political Action Committee eben auch zu starten. Dort könnte er mehrere Milliarden rein investieren, die dann eben auch verdeckt, aber für einige Kandidaten Wahlkämpfe zumindest unterstützen und mitorganisieren. Ich glaube aber, Elon Musk denkt die Dinge einfach einen Ticken größer. Und er will nicht nur eine Super PAC gründen, sondern wenn, dann will er natürlich auch ganz oben mitspielen. Und ich glaube, das passt eher zum Narrativ und auch zum Anspruch von Elon Musk.
Aber wer soll dann sein Kandidat werden? Denn er selber als Südafrikaner kann es ja nicht werden.
Du hast absolut recht. Ich glaube, er spekuliert natürlich drauf, dass bis dann auch 2028 kommt, eine sogenannte Trump-Fatigue eingesetzt hat, also eine gewisse Müdigkeit. Und vielleicht dann eben auch der ein oder andere Republikaner sich aus der Deckung traut und sagt, ich kandidiere als junger, als neuer Kandidat, als jemand, der eben nicht mehr für mager steht. Und sollte es mit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht weiter nach oben gehen, dann glaube ich, ist da auch durchaus Potenzial da für jemanden, der außerhalb der Magerbasis kandidiert.
Aber wird man nicht ziemlich arm bei einem solchen Investment in das politische Campaigning? Du warst damals dabei, 2-mal bei Obama als Manager im Wahlkampf. Was kostet der Spaß, um wirklich mal, ich sag mal, einen Footprint zu hinterlassen?
Der ganze Wahlkampf 2024 hat etwa 13 Milliarden Dollar gekostet. Das war natürlich die Kampagne von Kamala Harris und auch Donald Trump, aber eben auch Gouverneurs und Kongresskandidaten, die so viel Geld ausgegeben haben. Eine einzelne Kandidatur für das Präsidentenamt kostet etwa 1 Milliarde Dollar. Obama hat knapp 1 Milliarde im ersten Wahlkampf 2008 ausgegeben. Es war ein bisschen mehr im zweiten Wahlkampf 2012. Aber ich will auch daran erinnern, Hillary Clinton hat 2016 etwa 1,3 Milliarden ausgegeben, Trump weniger als 800 Millionen Dollar. Und da merkt man natürlich schon, auch derjenige mit weniger Geld, solange er die Botschaft und natürlich auch das Momentum auf seiner Seite hat, kann durchaus so eine Wahl auch gewinnen.
Julius, vielen Dank erstmal für das Update am frühen Morgen. Wir bleiben dran.
Ich freue mich drauf.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Thomas Geisel ist Europapolitiker des BSW. Das ist die Truppe von Sarah Wagenknecht. Aber vor allem ist er ein Mann der Energiewirtschaft und ein Jurist. Und seine Kritik am US-Rohstoffabkommen mit der Ukraine, die hören wir uns gleich an.
Vor diesem Hintergrund ist es natürlich schon schwer erträglich zu sehen, dass gleichzeitig die Ukraine sich ausverkauft an Amerika und gewissermaßen Europa erstmal leer ausgeht.
Anne Schwedt an der Wall Street hat spannende News von der OPEC für uns und 2 sehr menschliche Heiligtümer haben heute Grund zum Feiern. Der Dalai Lama und Boris Becker. Das Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine soll laut amerikanischer Behörden bereits in wenigen Wochen in Kraft treten. Kern des Deals ist, dass amerikanische Unternehmen bevorzugten Zugang zu Bodenschätzen in der Ukraine bekommen. Bodenschätzen wie seltene Erden, Metalle, Öl, Gas. Das soll die Bezahlung für die militärische Unterstützung der Amerikaner für Kiew sein, also ein typischer Trump-Deal. Befürworter sehen darin eine große Chance für den Wiederaufbau der Ukraine. Kritiker sagen, das ist der Ausverkauf des Landes. Thomas Geisel bezeichnet das Abkommen als modernen Kolonialismus. Aber er fragt sich auch, warum gibt Europa eigentlich freihändig sein Geld in die Ukraine und bekommt so gar keine Gegenleistung? Thomas Geisel ist für Sarah Wagenknecht und ihr BSW in Brüssel als Parlamentarier. Er ist Jurist, er war vorher SPD-Oberbürgermeister in Düsseldorf und ganz früher hat er bei E.ON in der Energiewirtschaft gearbeitet. Seine fachliche Perspektive steht jetzt im Mittelpunkt. Ich hatte gehört, dass er sich tief in diesen Rohstoffdeal USA-Ukraine reingebohrt hat und dazu eine politische Initiative starten will. Das klingt spannend, denke ich. Wollen wir doch mal hören, was er uns zu diesem Rohstoffgeschäft zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Thomas Geisel.
Guten Morgen.
Wir beide haben den Vertrag gelesen zwischen den Regierungen der Vereinigten Staaten und der Ukraine, aber Sie sind Jurist und insofern haben Sie nicht nur gelesen, sondern auch noch verstanden. Was ist der Kern vom Kern dieses Vertrages?
Es geht im Wesentlichen darum, dass sich beide Regierungen verpflichten, ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen, den amerikanisch-ukrainischen Investitionsfonds.
Und dieser Investitionsfonds soll was tun? Der soll seltene Erden zum Beispiel, also wichtige Bodenschätze...
Entscheidend ist, glaube ich, zunächst mal... Er hat zunächst mal Zugriff auf 50% der Erträge der Ukraine aus der Vergabe von Lizenzen für die Ausbeutung von Bodenschätzen, von Rohstoffen innerhalb der Ukraine. Dazu hat sich die Ukraine verpflichtet.
Um welche Bodenschätze geht es dabei?
Es geht um alle Bodenschätze. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen. Es geht um Kohlenwasserstoffe, es geht um Öl und Gas, es geht um seltene Erden. Es geht letztlich um alles, was im ukrainischen Boden lagert.
Und da lagert etliches. Immer wieder liest man, die Ukraine ist, anders als wir das vielleicht früher dachten, nicht nur ein Agrarstaat, sondern auch ein Rohstofflager, richtig?
Das wird jedenfalls vermutet. Ein Großteil dieser Rohstoffe ist bisher noch nicht erschlossen, ist noch nicht exploriert. Aber die Vermutungen sind, dass die Ukraine ein sehr, sehr rohstoffreiches Land ist.
Und die Ukraine hat mit diesem Abkommen ja nicht die Rohstoffe selber verkauft, sondern diesen Fonds gründet man gemeinsam, der dann was tut. Genau, der vergibt dann zum Beispiel Schürfrechte oder Explorationsrechte.
Nein, die Schürfrechte werden von der ukrainischen Regierung, von ukrainischen Behörden vergeben, aber die Einnahmen aus der Vergabe, die Lizenzerträge, das, was man aus sogenannten Production Sharing Agreements erzielen kann an Erträgen, das geht zu 50% in diesen Fonds.
Und der Fonds wird 50-50 sozusagen von Amerikanern und Ukrainern verwaltet. Warum eigentlich? Wie kommen die Amerikaner dazu? Was haben sie dafür gezahlt für diesen Monstervertrag?
Naja gut, also die Logik von Herrn Trump scheint zu sein, auf diesem Wege will er gewissermaßen die Finanzhilfe, die Militärhilfe für die Ukraine refinanzieren. Das ist ganz offensichtlich der Sinn und Zweck dieses Konstrukts. Und Trump hat es ja auch sehr deutlich in verschiedenen Äußerungen zum Ausdruck gebracht.
Wie hoch ist denn das militärische und dann auch finanzielle Engagement gewesen der USA bislang?
Da streiten sich die Gelehrten. Also es gibt ja den Ukraine Aid Tracker des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Da sind wir, glaube ich, bei etwa 110 bis 120 Milliarden an Finanzhilfen, überwiegend Militärhilfe der USA. Trump selber behauptet, die USA hätten der Ukraine Beträge in der Größenordnung von 300 bis 350 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Und das scheint auch der Betrag zu sein, den er über dieses Gemeinschaftsunternehmen, über diesen Fonds refinanziert, also zurückgezahlt haben.
Das ist ja erstmal eine ziemlich clevere Idee, muss man sagen. Er mutet das Ganze natürlich ein bisschen nach Kolonialzeit an, aber immerhin 50-50 bleibt es denn dabei. In dem Vertrag ist auch so eine Klausel, dass sich die Mehrheitsverhältnisse nochmal verschieben können in diesem Fonds und zwar zugunsten der Vereinigten Staaten.
Es gibt in der Tat einen Passus, der sagt, wenn die USA nach dem Unterzeichnungsdatum weitere Militärhilfe leisten, dann steigt ihre Beteiligung im Wert dieser Militärhilfe weiter an. Das wird wohl so zu lesen sein, dass dann die USA die Mehrheit in diesem Gemeinschaftsunternehmen haben.
Ist das denn international eigentlich üblich oder überhaupt denkbar, dass hier ein Land von einem anderen Kontinent Zugriff auf die Bodenschätze eines überfallenen Landes hat?
Ich vermute mal, in den Heydays des Kolonialismus war das wahrscheinlich nicht völlig unüblich. Möglicherweise auch, ich glaube, es gab, nicht vergleichbare oder jedenfalls sicherlich auch relativ ausbeuterische Verträge in der Wendezeit als mit dem Ende der Sowjetunion, also in Russland seinerzeit. Aber ich glaube, es ist absolut unüblich. Das ist ja gewissermaßen wirklich ein Ausverkauf der ukrainischen Rohstoffe an ein anderes Land, wenn man so will, jedenfalls zu 50%.
Aber es muss ja noch jemand kommen, der das Geld investiert sozusagen. Das ist ja jetzt erstmal nur eine Gesellschaft, die von den Einnahmen profitiert. Es braucht noch echte Investoren, die dann echte, ich sag mal, Minen bauen oder in irgendeiner Form eben den Abbau dieser Rohstoffe betreiben, richtig?
Die Lizenzen werden vergeben. Ich nehme an, in irgendeinem wettbewerblichen Vergabeverfahren nehme ich an. Aber die Besonderheit in der Vereinbarung ist nun, dass dieser Fonds, also dieses Gemeinschaftsunternehmen, zugreifen kann, sich sozusagen einen Anspruch hat, sich an diesem Unternehmen zu beteiligen, das die Lizenz bekommen hat, das die Schürfrechte bekommen hat. Und dasselbe gilt auch, dass eben Unternehmen, die in einer Ausschreibung gewonnen haben und große Infrastrukturprojekte realisieren wollen, auch da kann sich dieser Fonds gewissermaßen Form eines Rechtes ersten Zugriffs kapitalmäßig beteiligen, wenn dieses Unternehmen Kapital braucht.
In dem Vertrag stehen natürlich noch gar keine Zahlen drin über Einnahmen, aber womit rechnen Sie? Was ist realistisch? Sie kommen aus der Energiebranche selber in Ihrem Vorleben vor dem Politiker-Dasein. Welchen Wert hat dieser Kontrakt?
Naja, also ich vermute mal, dass er sehr werthaltig ist, einmal von dem Hintergrund des vermuteten Rohstoff- und Bodenschatzreichtums der Ukraine. Und ich vermute mal, dass die Zahl, die Trump genannt hat, diese 300 Milliarden, sagen wir, selbst wenn sie doppelt so hoch wären, wie es wirklich ist, aber wir reden hier mit großer Wahrscheinlichkeit von einer dreistelligen Milliardensumme, das auf jeden Fall.
Das ist enorm so. Und jetzt schauen wir mal.
Zumal, wie gesagt, man muss eben auch sehen, dass die Amerikaner haben sich das Recht, ausbedungen, entscheiden zu dürfen, in wessen Hände diese Rohstoffe dann im Wege der Vermarktung gelangen, und dürfen auch selber, haben gewissermaßen sich ein Vorkaufsrecht geben lassen, dass sie sich die Rohstoffe auch selber sichern können.
Gut, Amerika will A, profitieren, sein Geld zurück, das Steuerzahlergeld fürs Militär, und B, nicht, dass das Ganze in die Hände der Chinesen fällt, das verstehe ich. Aber daher jetzt meine etwas strenge Frage, was macht Europa eigentlich? Sie sind ja zuständig als Parlamentarier für die Kontrolle der EU-Kommission. Hat unsere EU-Kommission eigentlich einen ähnlich imperialistischen Vertrag aufgesetzt? Profitieren wir auch von irgendwas eigentlich?
Davon gehe ich nicht aus. Ich habe ja genau aus dem Grunde einen Brief an die Kommissionspräsidentin, an Frau von der Leyen, gerichtet. Ich möchte zunächst mal wissen, ob Europa überhaupt involviert war in diese Gespräche, ob Europa unterrichtet war darüber, was die Ukraine macht, was ja, wie gesagt, ein Stück weit ein Ausverkauf der Ukraine, einmal was die Rohstoffe angeht, zum anderen was die großen Infrastrukturprojekte angeht, war Europa dort involviert? Und das Zweite ist natürlich auch, inwieweit sind solche Verträge überhaupt kompatibel mit dem Anwärterstatus der Ukraine für eine EU-Mitgliedschaft? Sind solche Regelungen überhaupt vereinbar mit Europarecht? Man muss auch bedenken, dass dieser Fonds komplett steuerfrei ist. Also da werden keinerlei Steuern auf Erträge bezahlt. Die Ausschüttungen müssen frei konvertibel sein in Dollar. Also das Geld kann unversteuert abfließen nach Amerika, so jedenfalls nach dem Wortlaut dieser Vereinbarung.
Also Ihre Fragen an Frau von der Leyen, die implizieren, dass Sie der Meinung sind, Herr Geisel, man hätte ein ähnliches Konstrukt auch für Europa finden müssen?
Naja, also ich bin jetzt nicht, wie soll man sagen, kein Anhänger des Neokolonialismus. Ich finde, wir hätten auf jeden Fall der Ukraine deutlich machen müssen, dass wir als der Kontinent, die Europäische Union, als der Zusammenschluss von Ländern, die Ukraine im Wesentlichen unterstützen. Man muss ja auch eines sehen, seit der Amtsübernahme von Donald Trump sind ja die amerikanischen Hilfen dramatisch zurückgegangen. Europa ist weitestgehend eingesprungen dafür, hat also seinen Anteil noch weiter erhöht. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich schon schwer erträglich zu sehen, dass gleichzeitig die Ukraine sich ausverkauft an Amerika und gewissermaßen Europa erstmal leer ausgeht.
Es ist schwer für Außenstehende, sich darauf einen Reim zu machen. Herr Geisel, also kurz gefasst, Ihr Fazit.
Ja, ich glaube, Europa hat sich ein Stück weit handlungsunfähig gemacht. Mit der Rhetorik unwavering support für die Ukraine, however, whatever it takes, haben wir eigentlich Herrn Zelensky signalisiert, du kannst machen, was du willst. Wir zahlen in jedem Fall für dein Militär. Wir werden hier weiter zahlen, bis der Krieg zu Ende ist. Und wie lange er dauert, liegt allein bei dir. Das ist eine Politik, die ist genau das Gegenteil der amerikanischen Politik. Die Amerikaner sagen, America first, wir setzen unsere Interessen knallhart durch. Europa geriert sich, als hätten wir gar keine europäischen Interessen. Das ist sicherlich falsch.
Wie viel hat Europa investiert in diesen Krieg nach diesem Kieler Tracker? Auf jeden Fall deutlich mehr als die USA.
Deutlich mehr, in der Größenordnung von 150, 160 Milliarden. Und dann gibt es ja noch Zusagen, die im Moment noch gar nicht ausgeschüttet sind. Also wir reden da sicher über einen dreistelligen Milliardenbetrag mit mindestens einer 2 vorne.
Das heißt, es gäbe guten Grund für Europa, zumindest mal informiert gewesen zu sein. Bislang gibt es gar keinen Hinweis darauf, dass Europa an diesen Gesprächen über die Bodenschätze, die geheimen Bodenschätze der Ukraine beteiligt war, richtig?
Mir ist jedenfalls nichts bekannt und deswegen habe ich die Anfrage gestartet.
Gibt es schon eine Antwort?
Bisher nicht. Ja gut, jetzt hat sie eingebaut. Seit ich habe dummerweise noch nicht meine Eingangsbestätigung bekommen. Das hätte ich zumindest erwartet.
Na gut, Brüssel ist ein bürokratischer Ort, das kann ja noch passieren. Wir bleiben dran. Thomas Geisel, ich bedanke mich für die Information über diesen Vertrag und was daraus wird. Wir melden uns, sobald, würde ich sagen, eine Antwort der Präsidentin vorliegt, richtig?
Ja, gerne. Das werden Sie erfahren, natürlich.
Vielen Dank. Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Sehr gerne.
My Way. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen.
Zukunft kommt von Zuversicht. Das gilt auch für die MyWay-Konferenz im September, wo sich das Who is Who der deutschen Familienunternehmen trifft. Es geht dort um Impulse in turbulenter Zeit, da wo Unternehmergeist nämlich ganz besonders gefordert ist. Denn eins ist ja mal klar. Auf Strecke gesehen müssen und mussten sich Wirtschaftsführer immer wieder auf veränderte politische, geostrategische Rahmenbedingungen einstellen. Tja, die man dann im besten Falle als Chance für sich nutzen kann, auch wenn man das so genau erst später weiß. Durch kluges, weit umsichtiges Management über Generationen hinweg kann das im besten Fall dazu führen, dass aus einer kleinen Firma ein Weltkonzern entsteht, wie im Fall von Henkel aus Düsseldorf. Wir freuen uns also sehr, Simone Bageltra aus der Henkel-Familie begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich schon sehr auf die diesjährige MyWay-Konferenz im September in Berlin. Natürlich möchte ich dort über Henkel sprechen. Vor rund 150 Jahren gegründet von Fritz Henkel, meinem Urgroßvater. Und heute ein globaler Konzern mit rund 47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie uns der Pionier- und Unternehmergeist über Generationen hinweg geprägt hat, uns klare Werte durch schwierige Zeiten führen und wie die Familie Henkel mit dem börsennotierten Konzern tief verbunden ist. Das sind einige Themen, die ich dort gerne vorstellen möchte. Und natürlich freue ich mich schon auf Fragen und Diskussionen dazu.
Also die Aufsichtsratsvorsitzende und Vorsitzende des Gesellschafterausschusses des Konzerns Henkel, Simone Bageltra, ist diskussionsfreudig. Und sie freut sich auf den Austausch mit, ja, hoffentlich doch auch mit Ihnen. Es kommen übrigens viele tolle Unternehmerpersönlichkeiten und die Powerplayer auch aus dem Bundeskabinett von Friedrich Merz. Der Finanzminister Lars Klingbeil wird da sein. Katharina Reiche, auf die freuen wir uns ganz besonders, die neue Wirtschaftsministerin. Und für Sie ganz persönlich gibt es auch ein Ticket für diese MyWay. Und wo dieses Ticket für Sie wartet, das erfahren Sie in den Shownotes dieses Podcastes. Wir sehen uns.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da haben 8 OPEC-Staaten eine wichtige Verabredung in Sachen Öl getroffen. Und welche das? Ja, das weiß unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo Gabor. Ja, und zwar haben 8 wichtige OPEC-Plus-Staaten, darunter Saudi-Arabien, Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate, beschlossen, ihre Ölproduktion im August deutlich stärker zu erhöhen als erwartet. Hintergrund ist eine stabile Weltwirtschaft, niedrige Lagerbestände und der Wunsch, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen, vor allem gegenüber US-Schieferölproduzenten. Mit dieser Entscheidung beschleunigt die Gruppe das Zurückkaufen der freiwilligen Förderkürzungen aus den letzten Jahren. Ziel ist es, mehr Öl auf den Markt zu bringen, um die Preise niedrig zu halten und die eigene Position gegenüber der Konkurrenz zu stärken. Analysten rechnen damit, dass das zusätzliche Angebot die Ölpreise weiter unter Druck setzen könnte. Einige erwarten bis Jahresende sogar Preise im Bereich von $60 pro Barrel oder darunter. Die OPEC Plus will die Entwicklung genau beobachten und behält sich vor, die Fördermengen bei Bedarf wieder anzupassen. Für Verbraucher könnte das mittelfristig günstigere Spritpreise bedeuten. Für die Märkte bleibt die Entwicklung aber ein Balanceakt zwischen Angebot, Nachfrage und geopolitischen Risiken.
Das behalten wir auf jeden Fall im Auge, Anne. Aber sag uns, was wird sonst noch wichtig in dieser Woche für die Anleger?
Also für Anleger steht diese Woche ganz im Zeichen der Handelspolitik. Am Mittwoch läuft ja die 90-tägige Zollpause aus auf die neuen Zölle von Trump. Am Wochenende hatte er aber schon mitgeteilt, dass alle Zölle am 1. August wie am Liberation Day angekündigt in Kraft treten, es sei denn, es wurden Handelsvereinbarungen getroffen. Die Märkte sind nervös, weil viele Details zu einzelnen Ländern und Produkten sind noch unklar. Neue Handelsabkommen mit China, Großbritannien und Vietnam sind zwar schon angekündigt, aber für viele andere Länder droht ein echter Zollschock. Das könnte die Inflation wieder anheizen und die Börsen unter Druck setzen. Abgesehen davon gibt es diese Woche auch noch das Protokoll der letzten FED-Sitzung. Anleger erhoffen sich Hinweise, wie die US-Notenbank auf die robuste Wirtschaft und die neuen Zollrisiken reagieren will. Nach dem starken Arbeitsmarktbericht rechnen die Märkte aktuell aber nicht mehr mit einer Zinssenkung im Juli. Außerdem spannend, am Donnerstag legt Delta Airlines seine Zahlen vor. Das ist auch ein wichtiger Indikator, wie es der Reisebranche nach dem Boom der letzten Jahre geht. Also insgesamt eine echt spannende Woche an der Wall Street, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich gestern rund 7000 Menschen in einem buddhistischen Haupttempel im indischen Dharamsala versammelt haben, um den 90. Geburtstag des Dalai Lama zu feiern. Für viele Menschen weltweit ist er ein Vorbild für Toleranz, Mitgefühl und gewaltlosen Widerstand. Denn 1959 musste er sein Heimatland Tibet verlassen und ins Exil flüchten. Der Auslöser, der Tibet-Aufstand im selben Jahr gegen die chinesische Besatzung. Seine eigene Sicherheit und die seiner Gemeinschaft waren damals massiv bedroht. Also suchte er in der indischen Stadt Dharamsala Zuflucht. Tja, und er fand sie dort auch. Dort ließ er dann einen neuen Haupttempel errichten, ein spirituelles Zentrum für sich und die bedrohten Gläubigen. Für diesen, seinen konsequenten, gewaltlosen Einsatz zur Lösung dieses Konflikts erhielt der Dalai Lama 1989 den Friedensnobelpreis. Bis heute lebt und wirkt der Dalai Lama in dem neuen Haupttempel. Er setzt sich für die Rechte und für die Kultur der Tibeter ein und er wirbt für religiöse Harmonie. Und an diesem Wochenende durfte er seinen 90. Geburtstag mit Tausenden feiern. Der Dalai Lama ist bekannt für seine Bescheidenheit und bezeichnet sich selbst oft als einfacher buddhistischer Mönch. Doch seine Worte tragen großes Gewicht in sich.
My dear Dharma friends.
In seiner Botschaft betont er die Bedeutung von Mitgefühl und innerem Frieden. Er hob hervor, dass eben nicht nur materieller Fortschritt zählt, sondern vor allem ein gutes Herz und ein friedvoller Geist. Der Dalai Lama hofft nicht nur, den nächsten Tag zu erleben oder das nächste Jahr. Sein Wunsch: er möchte auch noch den 130. Geburtstag feiern und wir drücken ihm dafür heute Morgen die Daumen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass dieses Jahr das ehrwürdige Tennisturnier von Wimbledon in Deutschland ausschließlich vom Bezahlfernsehen übertragen wird.
Stefanic, Swiss, 6 love, 6-4. And the 7-times champion.
Nur Paid, das war vor 40 Jahren Gott sei Dank anders. 1985 fieberte das ganze Land und es gab traumhafte Einschaltquoten bei den Öffentlich-Rechtlichen mit dieser unglaublichen Reise des damals erst 17-jährigen jungen Mannes aus Leimen, Boris Becker, sein Name.
Schließen wir uns dieser Freude an. Das ist unglaublich, meine Damen und Herren. Wann hat es im deutschen Sport schon mal ähnliche Momente gegeben?
Genau, und man kann tatsächlich auch heute noch sagen, dieser Sieg war einer der größten Momente, zumindest mal in der deutschen Sportgeschichte. Und danach lag dem jungen Boris das Land zu Füßen. Er wurde Thema in Popsongs. Er wurde zur besten Sendezeit von Thomas Gottschalk interviewt.
Ist das für dich etwas, was du eigentlich gar nicht begreifen kannst, dass plötzlich jedermann dich sehen will, jeder ist glücklich, dich zu kennen? Du bist, machen wir uns nichts vor, ein richtiges deutsches Heiligtum geworden. Findest du das toll?
Ja, manchmal ist schon ein bisschen komisch für mich, muss ich sagen, ja, dass mich jetzt plötzlich alle kennenlernen wollen und so. War ich ab und zu der Meinung, dass ich zweimal auf die Welt gekommen bin. Das zweite Mal war am 7. Juli. Ne?
Boris Becker hat hier vielleicht gar nicht mal so Unrecht. Er ist heute, vor 40 Jahren, tatsächlich zum zweiten Mal geboren worden. Es war die Geburt des öffentlichen Boris Beckers, an dessen Leben wir seither alle teilnehmen. Denn neben den zahlreichen sportlichen Erfolgen, die darauf noch folgten, gab es auch diese Omnipräsenz im Werbefernsehen.
Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach.
Tja, und dann gab es auch die Ehen, die Besenkammer, die Scheidung, die Probleme mit der Steuer, die wirtschaftliche Schieflage und schließlich, gewissermaßen zur Krönung, der Gefängnisaufenthalt. Da hieß es dann wieder:
Ich bin drin.
Aber glücklicherweise ist er ja auch wieder rausgekommen, der Boris Becker. Er hat selbst mal gesagt, die Umarmung eines ganzen Landes hat mich fast erdrückt. Wünschen wir ihm heute Morgen die Luft zum Atmen, die er braucht für ein befreites und selbstbestimmtes Leben. Und als Boris heute vor 40 Jahren an der Spitze des Tennis-Olymps stand, stand auch dieser Song hier an der Spitze. Und zwar an der Spitze der Charts. Laura Branigan, Self-Control. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diese neue Woche. Morgen früh freuen wir uns auf Dagmar Rosenfeld. Aus diesem Studio wird sie ihren Weckruf übernehmen. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Time.
against a new tomorrow. So I guess I'll just believe it. Tomorrow never knows. Make myself believe it.